Wir haben heute das Thema, was sollen wir denn tun, wenn unser Leben rätselhaft ist? Apostelgeschichte 8 wird erzählt, wie nach dem Tode Stephanus eine grausame Verfolgung über die Gemeinde von Jerusalem kam und die Glieder der Gemeinde als Flüchtlinge in die Welt gehen und dort um Asyl nachsuchen. Und dieses wirkt ausgerechnet zu einer neuen Erweckung, zu einem Aufbruch in Samarien. Und aus dieser Arbeit wird nun Philippus, ein Apostel, herausgezogen durch das Reden Gottes, und da setzen wir ein. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht nach Gaza, dass da Wüste ist. Also Wüstenlandschaft um Gaza. Wir kennen ja den Streifen aus der neueren Politik sehr gut. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Mohrenland, aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin in Mohrenland, welcher war über ihre ganze Schatzkammer. Der war gekommen nach Jerusalem, um anzubeten, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Eine ganz interessante Beobachtung. Die Bibel berichtet ja immer auch in Details, außerordentlich exakt. Die Menschen früher haben nur laut gelesen. Es gab damals kein leises Lesen, deshalb hat er vor sich hingelesen, und er konnte das hören, wenn er neben dem Wagen herlief. So dumm war das gar nicht, denn was man laut liest, prägt man sich viel, viel besser ein als unser leises Lesen heute. Und er sprach, Philippus sprach: Verstehst du auch, was du liestest? Er sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufstiege und sich zu ihm setzte. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm still vor seinem Scherer. So hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ward ihm gerechtes Urteil versagt. Wer wird von seinem Geschlecht reden? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selbst? Oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und Philippus hieß den Wagen halten, oder der Kämmerer, und stiegen hinab in das Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Herr, gib auch uns Klarheit über unser Leben. Amen. Wenn unser Leben rätselhaft ist, es ist unser Vorrecht als Christen, dass wir ganz nüchtern die harte Tatsache aussprechen: Unser Leben ist rätselhaft. Sie haben um sich her viele ungläubige Menschen. Fragen Sie die einmal. Die Ungläubigen haben jene verrückte Religiosität, als ob hinter all dem Geschehen der Welt ein tiefer Sinn stecken würde. Das wird doch in den Büros und bei unseren Familiengesprächen und auf der Straße so selbstverständlich gesprochen, dass hinter der ganzen Natur ein Sinn walte. Woher haben denn das Menschen? Das sind Worte, die so oberflächlich und so billig sind angesichts des grausamen Geschehens der Welt. Das wird dahergeredet, wie wenn das belanglose Sätze wäre, dass irgendwo doch eine ausgleichende Gerechtigkeit herrsche. Und ich bitte Sie einfach, seien Sie an diesen Stellen ehrlich anderen Menschen gegenüber und erst recht Menschen, die bewusst keine gläubigen Christen sein wollen. Dann fordern Sie von diesen Menschen Klarheit und sagen, reden Sie nicht solches Zeug angesichts von Stalingrad und angesichts der Blutbäder der Bürgerkriege heute, als ob hinter allem das Gute walte und ein Sinn dahinter wäre. Welchen Sinn hat denn das, wenn heute Menschen mit dem Tode ringen, wenn Menschen auf der Straße sterben in den Verkehrsunfällen? Es gibt doch so viel Sinnloses und Rätselhaftes. Wenn Sie mich fragen wollen, wie oft ich an den Beerdigungen sagen könnte, welcher Sinn dahinter steht, ich muss oft sagen, dass es mir einfach ekelerregend ist, wie Angehörige selbst noch vor dem Tod sagen, das sei gut und schön, dass jemand gestorben sei und wie das eine Erlösung wäre. Ich sehe den Tod für viel grausamer an, als dass ich so schnell von der Erlösung reden könnte. So schlimm das Leiden vorher war. Aber damit werden die Dinge der Welt verharmlost. Ich wollte das Ihnen am Anfang zur Klärung Ihrer eigenen Gedanken sagen. Das können wir Christen so unerschrocken aussprechen, so nüchtern. Und dabei bleiben wir bei der Wahrheit. Unser Leben ist rätselhaft und wir wollen gar nie den Versuch machen, die Weltgeschichte zu entwirren, die Tagesgeschichte zu erklären, die persönlichen Lebensereignisse zu deuten. Probieren Sie es doch gar nicht, bei einem Krankenbesuch einem Menschen eine Erklärung zu geben, warum er jetzt das durchleiden muss und wieso. Ich bin so froh, dass in unserer Bibel die Geschichte vom Hiob drin steht. Und da waren ja ein paar Männer, die haben es wirklich gut gemeint und die hatten alle guten Erkenntnisse auf ihrer Zunge. Die haben ja Worte Gottes gesprochen, die für uns heute noch tröstend sind. Aber der Hiob hat gesagt, ihr seid mir leidige Tröster und hat sie weggejagt, mit Recht, weil man das alles eben nicht so erklären kann. Oder ich denke an das Psalmwort, ich will meinen Mund nicht auftun, ich will schweigen. Das steht uns sehr wohl an für die Rätsel unseres Lebens. Das bleibt eine Tatsache, unter der wir uns beugen. Gott hat bösen Mächten Raum gegeben, die selbst in unserem Leben so viel zerreißen und zerbrechen können. Gott hat diese Welt ein ganzes Stück weit aus seiner Hand gegeben und sich selbst überlassen. Und nun können Menschen verantwortlich diese Welt zerstören und Unheil herbeiführen. Und wir sollten auch nicht die Naturereignissen und was wir haben so schnell sagen, das hat Gott getan. Das macht ja für rational denkende Menschen nur wieder neue Rätsel. Sehen wir nicht oft die verantwortlichen Menschen dahinter? Die Ereignisse, und wir sagen, dass das so geschehen darf, dass das einfach als eine Kette sich ereignen darf in unserer Welt. Wir beugen uns darunter und machen unseren Mund nicht auf. Und wir sehen auch darin ein Gericht unseres Gottes, der uns sich selbst überlässt. Wir dringen nicht durch diese furchtbaren Geschehnisse hindurch. Heute, wo in der Welt Menschen verhungern, gequält und gefoltert werden, wir dringen nicht hindurch. Aber mein erster Punkt, Gott dringt hindurch. Gerade vor unserem Abschnitt wurde hier in der Apostelgeschichte beschrieben, wie eine furchtbar grausame Verfolgung über die blühende Jerusalemer Gemeinde hinwegging. Sie wissen doch, wie dort man ein Herz und eine Seele war und alles gemeinsam hatte. Und nun ist das in unserer Welt möglich, dass die Mächte der Finsternis alles zerbrechen von einem Tag auf den anderen. Über der Steinigung des Stephanus wird die ganze Gemeinde auseinandergetrieben. Die Bibel will es gar nicht erklären. achten Sie darauf, dass die meisten Ereignisse in der Bibel erzählt werden, gar nie erklärt werden, warum. Es wird doch nie erklärt, warum ein David vor Saul fliehen muss. Ja, weil der einen Zorn hat. Aber warum lässt das Gott zu? Wird nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, warum Gott die Verfolgung zugelassen hat. Sie kommt, sie ist da. So wie in unserem Leben diese unheimlichen Geschehnisse plötzlich. Von heute auf morgen sind sie da und die Not ist eingetreten. Sondern etwas ganz anderes sagt die Bibel. Gott kann aus dem Bösen von Menschen das Gegenteil am Ende herausbringen. Und das ist Führung. Menschen wüten, Menschen ersinnen sich Böses, lauter Böses. Und am Ende kommt fürs Volk Gottes und für die, die ihn lieben, nur Positives heraus. Trotz allen Leides, trotz aller Schmerzen, trotz aller Entbehrung. Das ist Führung. Es war für diese ersten Christen eine Zumutung. Sie sind in ein Land gegangen, wo sie Asyl finden konnten. So wie heute, das kennen wir bei den politischen Umstürzen, so Bürger von fremden Staaten versuchen, ob sie Einreise in die Bundesrepublik bekommen. Und so sind damals diese Christen nach Samarien gegangen. Und zwischen Juden und Samaritern stand ja dieser tiefe Graben, das da war man unversöhnlich in einer Feindschaft lebend miteinander. Und dorthin gingen sie nun und auf einmal geschieht das, wo sie gar nie draufgekommen wären, dass dort drüben Missionsgebiet ist. Und sie predigten das Evangelium und der Herr tut viele Türen auf und es bildet sich viele Gemeinden in Samarien. Gott hat das Unheil, das eingetreten war, nicht beendet. Sie durften nicht wieder zurückkehren nach Jerusalem in ihre alten Häuser. Sie haben ihren verlorenen Besitz nicht wiederbekommen. Ich denke daran, wie das für unsere Flüchtlinge ist, die einst aus Schlesien oder aus dem Wartegau vertrieben wurden oder aus der Batschka und die in ihrem ganzen Leben, ich verstehe das, ich war 6 Jahre in einer Flüchtlingsgemeinde tätig, wo jedes Gespräch dort immer wieder anfangen musste, an dem, was man verloren hat, an dem großen Hof, den man nie mehr bekommt. Und jetzt ist man nur noch einfacher Arbeiter. Und all das, was zurückliegt und die Menschen, die nicht mehr da sind und das Heimatgefühl, dass man eben nie mehr los wird und doch nicht mehr Freunde finden kann. Das hatten diese Leute damals genauso. Während sie aber an ihren Häusern und an ihrer Bettwäsche und an ihrem Besitz hängen geblieben, sie hätten nie sich von Gott in die neue Aufgabe führen lassen können. Und es wäre aus ihrem Leben nie das Beste geworden, das Gott den Seinen geben will. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott setzt sie ein und benutzt sie, damit sein Reich und seine Sache gebaut wird. Das erschreckt mich, dass man jetzt an seinen Dingen kleben kann und plötzlich nur noch redet und sagt, aber in meinem Leben ist doch so viel durcheinander gekommen und ich verstehe es nicht und es ist mir rätselhaft. Ich könnte das vielleicht unter 4 Augen ganz persönlich aus dem eigenen Leben erzählen, wie man manchmal sich empört hat, wie Dinge durchgestrichen wurden und wie man ein Jahr lang brauchte, um überhaupt drüber wegzukommen. Und schon kurz darauf muss man sagen, aber Gott hat aus dem Bösen, das mir Menschen zufügten, so etwas Wunderbares gemacht, dass ich nicht mehr tauschen wollte. Gott dringt durch dieses elender Menschen. Das ist Führung. Die rätselhaften Lebensführungen, die werden gar nicht einfach jetzt mühsam erklärt. Nein, es wird gesagt, sieh vorwärts, Gott will weiter. Und er hat einen Plan mit dir. Und jetzt geht es sogar noch ein Stück weiter. Nicht allein von der Erweckung in Samarien wird gesprochen, sondern dort war ein Apostel Philippus, der diese Erweckung eigentlich noch befruchtet. Er war ja der, der mit Jesus zusammen war. Und nun redet Gott mit ihm durch einen Engel, da wird das Geheimnis bewahrt. Wie wir oft sagen, wie geschieht denn Führung bei mir? Wer ist dieser Engel? War das ein Mensch? hat Gott auf andere Weise mit mir gesprochen. Er hat seine Methoden, die für uns oft dunkel und geheimnisvoll bleiben. Und er gibt dem Philippus einen verrückten Befehl, den man gar nicht im Grund erfüllen kann. Er sagt, geh hinunter in die Wüste von Gaza. Sie kennen meine Veranlagung, meine Charaktereigenschaft und mein Naturell. Ich hätte gesagt, also Jesus, recht ist, aber ich muss hier schaffen und die Arbeit muss zuerst gemacht werden. Das ist eine große Erweckung und wir haben täglich, schicken wir 12 Missionsteams aus und wir machen da gerade Abendversammlungen und ich muss meine Veranstaltungen vorbereiten und so. Das hat gar keinen Sinn. Ich brauche 10 Tage, bis ich in Gaza bin per Fuß. Und wen soll ich da unten treffen? Da hat es vielleicht 3 Beduinenzelte. Da kann doch gar kein Auftrag von dir liegen. Ich hätte diese Sache weggeschoben, weil sie mir zu klein gewesen wäre, weil sie mir zu unbedeutend gewesen wäre und weil ich gemeint hätte, ich sei in der großen Aufgabe unentbehrlich. Das ist so schwer, Führung Gottes zu erkennen, weil Gott sich seiner Engel bedient und seiner Boten und seiner Diener. Und wir dann, wenn die Aufträge an uns kommen, wir auf einmal meinen, ach, das ist gar nichts Wichtiges. Das kann doch nicht sein, dass der Herr mich in so eine kleine Aufgabe hineinstellt. Was soll ich denn in Gaza? Geh doch gar nicht. Das soll uns hier ein Punkt sein, den man unterstreicht. Führung Gottes bleibt rätselhaft. Nicht nur die Schicksalsschläge sind uns rätselhaft, sondern auch die Führung Gottes ist rätselhaft. Und es kann uns sogar manchmal stutzig machen, wenn man so arg schnell denkt, naja, das ist ja Gottes Führung, nur weil es uns einleuchtet. Man könnte eher sagen, was uns nicht einleuchtet, aber was uns doch Gottes Wort befiehlt, das kommt wirklich von ihm. Was nicht nach unserem Geschmack ist, was gegen den Strich unseres Denkens geht, das ist, was der Herr uns führt. Und auch dort, auf diesem Weg nach Gaza, bleibt dieser Philippus bis zum Ende ein Abhängiger. Das ist das Kennzeichen der biblischen Führung. In der Führung wird man nicht geschoben oder gedrückt oder gar, dass man meint, das geht automatisch, sondern in dieser Führung ist es wichtig, dass man in der Stille fortwährend fragt, Herr, jeden Schritt musst du mir jetzt zeigen. Ich weiß, dass es 1000 Möglichkeiten gibt, unterwegs abzuirren und einen falschen Weg zu gehen. Da wird erzählt, dass noch unterwegs an der Straße nach Gaza der Geist Gottes mit Philippus redet. Er blieb abhängig, Vers 30. Vers 29, da der Geist aber sprach zu Philippus, er lässt sich bis in die Kleinigkeiten führen. Was ist der richtige Moment? Ist es die Person? Soll ich diesen Dienst tun? Wir wollen nicht so von Führung reden, als ob das gleichsam zwangsmäßig über uns kommt. Wir wollen das lernen, dass unser Herr uns so abhängig halten will, dass wir auf seine Hände schauen, in seinem Wort jede Weisung von ihm ablesen. Und dann erst erkennen, Herr, wie kannst du jetzt in meinem Leben etwas Großes wirken durch alle Willkür der Menschen hindurch? Mir war dieser 23. Psalm wieder so groß, wie dieser David sich durch sein wirres Leben führen lässt. Und dann nennt er ja seinen Herrn einen Hirten. Das ist ein unangenehmes Wort. Ein Hirte ist eine Autoritätsperson. Unsere Hirten haben sogar einen Schäferhund. Bloß damit die Schafe auf der Strecke bleiben und nicht abirren. Der David sagt, Herr, ich will dich haben, am liebsten wärst du jetzt so ein Schäferhund, damit ich deine Wege gehe. Damit ich nicht abirre nach meinem Gefühl oder nach meinem Denken. Du musst mein Hirte sein und dein Stab, mit dem du manchmal sogar mir zuschlägst, damit ich auf dem Weg nicht abirre, der ist mir Trost und Freude. Das ist Führung. Der Herr dringt durch die Rätsel dieser Welt und dieses Lebens und führt seine Leute. Er führt sie. Das Zweite, er lässt sich finden. Es ist ja noch ein zweiter Mann, der mit den Rätseln seines Lebens ringt in diesem Abschnitt. Das ist dieser Kämmerer aus Äthiopien. Eine ganz wunderbare Gestalt, die uns hier begegnet. Was hat ihn wohl bewogen, von Äthiopien hinaufzuziehen, und im Tempel von Jerusalem anzubeten. Wie hat er wohl zuerst gehört, dass dort oben der Name des Gottes angebetet wird, der sich in der Geschichte Israels verherrlicht hat? Wir wissen das ja, dass gewisse Traditionen in Äthiopien immer noch auf Jerusalem zurückgeführt wurden. War es das? Er war Minister dort am Hof der Königin Kandake. Es war eine riesenhafte Expedition, dort überhaupt hinzugelangen. Und da steht etwas zwischen den Zeilen, was nur aus dem griechischen Text hervorgeht. Wie er im Tempel von Jerusalem ankam, war ihm der Zutritt zum Tempel verwehrt. Nicht seine Hautfarbe, ein anderer Grund sprach dagegen. Und er durfte nicht hinein. Wie muss das für ihn gewesen sein, wenn er dort an der Tempelpforte stand und diesen Schild las, wo nach den Mosebüchern die Verordnungen standen, wer nicht in den Tempel hinein darf? Und da war eine Kategorie, die ihn ausschloss. Er will doch zu Gott. Ihn hat die Religion Afrikas nicht befriedigt. Er sucht den lebendigen Herrn. Und wie ist das möglich? Warum ist Gott so hart und er darf da nicht hinein? Er hört die Lieder singen, er darf nicht dazu. Das sind die Rätsel dieser Welt und die wollen wir ganz ernst nehmen, wie Menschen oft verzweifeln in ihrem Leben und selbst auf der Suche nach Gott ihren Kopf wundstoßen und nicht zur Klarheit kommen. Und dann offenbar muss er durch den Basar gelaufen sein von Jerusalem und dann hat er diese Schriftrolle des Jesaja gefunden und die nahm er mit. Er sagte, das war's gut, da haben Sie was Rechtes. Lesen Sie mal drin. Und das hat er mitgenommen und unterwegs ließ ihn und denkt, ist alles so kompliziert, das ist mir alles ein böhmisches Dorf, ich verstehe das nicht. Lauter Rätsel in einem Leben, wo ein aufrichtiger Mensch doch nach Gott sucht. Und doch dürfen wir es hier wieder bekennen. Alle Rätsel lösen sich nicht. Dieses Schwere, dass dieser Minister der Königin Kandake nicht in den Tempel darf, das löst sich nicht. Aber seine persönliche Unklarheit löst sich. Der Herr macht sein Dunkel hell. Über seinem Wort und über dem Lesen der Bibel bekommt er Klarheit. Dort ist ein Seelsorger, der ihm in den Weg tritt, der das Gespräch führen kann, so wie wir gerade in unseren Dienstagabenden das auch wieder lernen. Wie macht man denn das, so ein Gespräch führen, ohne aufdringlich zu sein? Und der tritt dahin. Das war ja auch nicht leicht, wie diese prächtige Karosse, die es doch sicher war, an ihm vorbeifuhr und der schmutzige, staubige Wanderer da versucht, den Kontakt hinüber zu knüpfen. Wie er hört, er liest ja da, und gerade die Stellen, die doch von Jesus handeln, und wie sie dann zusammen auf dem Wagen sitzen und er ihm die Augen dafür öffnen kann, was hier in dieser großen Schriftstelle ausgesagt ist. Wir können das so fröhlich bekennen, der Herr lässt sich finden. Er dringt durchs Dunkel durch. An der einen Stelle, wo wir Klarheit bekommen und wissen, das, was jetzt diesem Kämmerer zum Trost gesagt ist, er hat deine Schuld für dich getragen und er geht mit dir zurück in deine Welt. Noch ein letztes, da wird die Freude entdeckt. Wir haben heute das Thema von den rätselhaften Dingen in unserem Leben. Ich habe zuerst gesagt, Gott dringt durch die rätselhaften Dinge durch. Zweitens, er lässt sie finden. Drittens, Freude wird entdeckt. Es ging plötzlich Hals über Kopf. Der Kämmerer hat das angefangen und hat gesagt, ja, sag mal, da ist ja gerade Wasser, könnte ich mich nicht taufen lassen, ohne jeden Unterricht. Kann man das so plötzlich tun? Und dann sagt der Philippus, natürlich kann man das tun, wenn du glaubst, dann tun wir's. Und dann steigen sie vom Wagen und er wird hier an diesem Fluss plötzlich getauft oder war es ein kleiner See, wo dieser Kämmerer hinuntersteigt. Und jetzt müssen Sie wissen, was auf einmal geschehen ist. Er zog aber seine Straße fröhlich. Was hat sich denn in seinem Leben eigentlich geändert? Was war denn ihm eigentlich klar geworden? Hat er einen Weitblick bekommen? Hat er eine Prophetie bekommen? Gar nichts. Er geht zurück an einen Königshof, wo es fast unmöglich ist, diesem Herrn zu dienen, wo Heidentum sich breit gemacht hat. Er zieht wieder zurück in einen Kontinent, wo nur die damalige Religiosität wütete. Er ist ein Einzelner, er hat keinen Bruder neben sich. Ist doch alles rätselhaft im Leben dieses Mannes. Und dann geschieht dieses Große, das diesem Kämmerer bezeugt wird. Du bist ein Kind, angenommen, ein Sohn des lebendigen Gottes. Du bist von ihm behütet und bewahrt, zieh hin in Frieden. Was ich in unserem Leben lösen kann, in den wirren Fragen, die Sie alle haben, ist nur dieses eine, dass Sie heute sagen können, ich hab's wieder erkannt. Es wurde bei mir hell, an der einen Stelle. Er hat mich lieb, er trägt mich, er vergibt mir, er tröstet mich und er lässt mich nie mehr los. Dieser gute Hirte. Und jetzt will ich seine Hand fassen. Von diesem Mann wird erzählt, er zog aber seine Straße fröhlich. Ich wollte, dass heute hier unsere 350 oder wie wir sind, dass man von uns auch sagen kann, ein Einschnitt heute. Von heute an zog er seine Straße fröhlich. Obwohl das ins Ungewisse ging. Es war und gibt nichts Ungewisses mehr. Wo man die Hand dieses Herrn gefasst hat und weiß, er hat Gedanken des Friedens mit mir und nicht des Leides. Es muss alles gut werden, weil er mich führt. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir wollen uns jetzt so unter deine Führung und Leitung stellen. Mit all dem Ungeklärten, Rätselhaften und auch dem vielen, was uns oft bedrücken mag. Du hast es ganz hell gemacht, wo bei uns nur dunkel ist. Und wir haben deine Stimme gehört, die uns das zuspricht, dass wir ganz im Frieden sein dürfen, weil du uns von allen Seiten umgibst und schützt, weil deine mächtige Hand uns bewahrt. Und dann wissen wir, dass du alles gut machen wirst, auch wo wir nicht weitersehen und wo uns noch alles verborgen erscheint. Gib uns auch einen Blick für Menschen um uns her, denen wir dieses Zeugnis schulden, denen wir das mit einfachen Worten bestätigen dürfen, dass auch sie unter deinem Schutz stehen dürfen und dass sie ihr ganzes Leben in deine starke Hand legen dürfen. Wir bitten dich heute ganz besonders für die, die in unserer Mitte angefochten, schwermütig, enttäuscht oder traurig sind. Dein Wort kann sie aufrichten und fröhlich machen. Herr, wir wollen nicht viel Worte machen, sondern wir wollen Menschen eine Begegnung mit dir schenken, dass sie an dich glauben können und dadurch getröstet werden. Segne dazu alle Worte, die wir reden und alle Dienste, die geschehen, alle Besuche, die wir machen. Wir danken dir, dass du durch uns hindurch in dieser Welt Menschen gewiss machst. Und so legen wir auch all das in deine Hand, was uns in der kommenden Woche aufgetragen ist. Wir wollen es in deinem Namen beginnen, dir zur Ehre. Schenke du das Vollbringen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.